Ich arbeite seit meinem Abschluss an der Universität als Polizist. Ich habe einen Abschluss in Strafrecht gemacht und wurde sofort eingestellt. Ich würde sagen, dass ich nach fast 2 Jahrzehnten als einfacher Beamter schließlich zum Unterleutnant befördert wurde. Als ich Unterleutnant war, wurden die Festnahmen schwieriger und ich hatte mehr zu tun. Ein Beispiel dafür ist die Geschichte, die ich jetzt erzählen werde. Es war der 16. Oktober 2023, ungefähr um 7.30 Uhr morgens im Camden County, Georgia. Ich fuhr auf der Autobahn, als ich einen weißen Lieferwagen bemerkte, der deutlich über dem Tempolimit fuhr, schätzungsweise etwa 160 Kilometer pro Stunde. Ich schaltete das Blaulicht ein und zog ihn auf den Seitenstreifen. Dann nahm ich das Lautsprechersystem und befahl dem Fahrer, aus dem Fahrzeug auszusteigen. Ich wiederholte den Satz bestimmt 10 Mal, mit allen Fenstern geöffnet. Da es nicht funktionierte, wurde ich wütend und schrie weitere 5 Mal, »Steigen Sie aus!« Dieses Mal stieg ich ohne Lautsprecher aus dem Auto, mit einem wütenderen Tonfall. Das brachte den Fahrer schließlich dazu, zu gehorchen und auszusteigen. Als der Mann draußen war, befahl ich ihm, sich umzudrehen, sich dem Lieferwagen zu nähern und die Hände auf den Rücken zu legen. Er verhielt sich aggressiv und sagte, »Ich werde einen Scheiß tun.« Danach packte ich seine rechte Schulter, um ihm Handschellen anzulegen, in der Erwartung, dass er sich umdreht. Als ich es versuchte, drehte er den Arm nach hinten. Ich gab ihm weitere Befehle, aber er weigerte sich weiterhin zu kooperieren. Dann warnte ich ihn, dass ich ihn mit dem Taser unter Strom setzen würde, wenn er nicht gehorcht. Er schien zuzuhören und bewegte sich auf das Heck seines Lieferwagens zu. Als er dort ankam, befahl ich ihm erneut, die Hände nach hinten zu nehmen. Das tat er nicht. Ich sagte, entweder du machst es oder du bekommst den Taser. Er fragte, warum wollt ihr mich unter Strom setzen? Ohne zu zögern antwortete ich, Sie sind verhaftet wegen Geschwindigkeitsüberschreitung und rücksichtslosen Fahrens. Er entgegnete, niemand wurde verletzt. Und was heißt, ich war schnell? In dem Moment dachte ich, er kann doch nicht so naiv sein. Ich antwortete, Sie sind mit 160 Kilometern pro Stunde an mir vorbeigefahren. Er sagte, dann gibt's doch nur ein Ticket, oder? Ich erklärte ihm, in Georgia sind solche Verstöße Straftaten. Wir stritten noch etwa 10 Sekunden, dann sagte ich, Hände nach hinten, Sie gehen ins Gefängnis. Bevor er noch etwas sagen konnte, setzte ich den Taser ein. Aber überraschenderweise fiel er nicht. Stattdessen drehte er sich zu mir um und begann auf mich zuzugehen und Schläge auszuteilen. Im Gerangel packte er mein Gesicht und meinen Hals. Ich zog meinen Schlagstock und schlug mehrmals zu. Danach griff er erneut nach meinem Mund und sagte, »Ja, Schlampe, ja.« Ich sammelte meine Kräfte, zog meine Waffe und schoss ihm einmal in die Brust. Er fiel zu Boden. Ich befahl ihm 2-mal, sich nicht zu bewegen. Dann meldete ich über Funk, dass ich geschossen hatte. Ich sah, wie er die Arme bewegte, als wolle er sich aufrichten. Er stützte sich mit den Händen auf den Boden und begann zu kriechen. Ich rief erneut, »Bleib liegen! Steh nicht auf!« Schließlich brach er zusammen. Kurz darauf traf ein weiteres Streifenfahrzeug ein. Ein Kollege stieg aus und fragte, ob alles in Ordnung sei. Ich antwortete keuchend mit Ja. Es gelang mir, dem Mann Handschellen anzulegen, aber er reagierte nicht mehr. Minuten später trafen weitere Beamte und Sanitäter ein. Sie versuchten, ihn wiederzubeleben, aber es kam keine Reaktion. Währenddessen ging ich zu meinem Auto zurück und ließ mich auf den Sitz fallen, völlig erschöpft. Dann lehnte ich mich an das Heck des Wagens, kaum in der Lage zu atmen. Mehrere Beamte kamen herüber, um sich zu vergewissern, dass es mir gut ging. Und da brach ich in Tränen aus. Sie trösteten mich etwa 5 Minuten lang. Danach kehrte ich zur Wache zurück. Ich blieb dort 1 Stunde, bis der Sheriff mir sagte, ich könne mir den Rest des Tages und auch den nächsten freinehmen. Die folgenden Wochen waren hart. Ich konnte nicht aufhören, an das Geschehene zu denken. Zum Glück sprangen meine Kollegen und der Sheriff in manchen Dingen für mich ein. Ich erfuhr später, dass der Mann, auf den ich geschossen hatte, Leonard Cure hieß. Er war Jahre zuvor zu Unrecht verurteilt worden und hatte 16 Jahre seiner Strafe abgesessen. Das ließ mich noch schlechter fühlen, wegen ihm und seiner Familie. Lennart hatte im Gefängnis zu viel durchgemacht, mehr als irgendjemand aushalten sollte. Es wunderte mich nicht, dass er so wütend war, als ich ihn anhielt. Wahrscheinlich war er so traumatisiert von seinen Jahren im Gefängnis, dass er sich wehrte, weil er nicht zurück wollte. Am 27. Februar 2024 reichte die Familie von Cure eine Bundesklage in Höhe von 16 Millionen Dollar gegen das Sheriffsbüro, in dem ich arbeite, und gegen mich persönlich ein. Sie warfen mir übermäßige und tödliche Gewaltanwendung vor. Diese Anschuldigung brachte mich zum Nachdenken und in gewisser Weise stimmte ich zu. Ich wusste nicht, wer dieser Mann war, als ich versuchte, ihn festzunehmen. Ich kannte seine Geschichte nicht und das traf mich hart. Am 25. Februar 2025 gab ein Staatsanwalt bekannt, dass ich keine strafrechtlichen Konsequenzen wegen des Todes von Lennart Cure zu befürchten habe. Mein Name ist Colin. Ich arbeitete Nachtschichten beim Sheriff's Department von Mill Creek. Eigentlich hätte ich an diesem Dienstagabend nicht arbeiten sollen. Stevens hatte einen familiären Notfall. Seine Tochter hatte Fieber und ich sagte ihm, ich würde einspringen. Er schuldet mir etwas dafür, nicht weil mich die Schicht gestört hätte, sondern wegen dem, was ich gesehen habe. Oder gehört. Oder vielleicht beides. Es fing an wie jede ruhige Nacht. Die Stadt war gegen 10 Uhr abends bereits eingeschlafen. Ich machte meine Runden, schloss die Garage ab und ließ mich gegen Mitternacht am Schreibtisch nieder. Nichts auf den Scannern. Ich hatte ein Mikrowellenabendessen dabei und einen schlechten Instant-Kaffee, der nach heißer Reue schmeckt. Ich war gerade dabei, die Nudeln zu erwärmen, als die Flurlichter flackerten. Nur ein einziges Mal. Anfangs nahm ich es kaum wahr. Solche Dinge passieren ab und zu. Alte Verkabelung. Schlampige Elektrik. Man lernt es zu ignorieren. Aber dann flackerten sie wieder. Es war kein kompletter Stromausfall, nur ein kurzes Zucken, gerade genug, um mir eine Gänsehaut zu verpassen. Ich schaute auf die Monitore. Alles sah normal aus, bis auf ein Lämpchen am Sensor. Zelle 3. Dieses Licht war seit Jahren nicht mehr angegangen. Lass es mich erklären. Unsere Station hat 3 Zellen. Technisch gesehen werden Zelle 1 und 2 ab und zu benutzt. Für Betrunkene, Schlägereien, kleine Delikte. Aber Zelle 3 ist eine andere Geschichte. Die Tür ist zugeschweißt. Die Wände ringsum sind versenkt. Brandspuren, die sich am Beton hochziehen, als wäre etwas von innen explodiert. Niemand redet darüber. Ich habe einmal gefragt, als ich neu war, und der Chief sah mich nur an und sagte, nur noch Lagerraum. Da geht niemand rein, außer es ist wirklich nötig. Ich blieb sitzen und starrte auf das blinkende Licht. Während ich es ansah, sprang der Bewegungssensor auf dauerhaft grün. Das bedeutet, dass sich dort drinnen etwas bewegt. Ich ging langsam den Flur hinunter, vergaß die Nudeln, den Kaffee noch in der Hand. Je weiter ich kam, desto kälter wurde es. Ich übertreibe nicht. Es war kalt wie vor einer offenen Gefriertruhe. Ich konnte meinen Atem sehen, als ich an die Tür kam. Das grüne Licht über Zelle 3 leuchtete konstant. Ich griff zum Funkgerät, um die Zentrale zu rufen. Bevor ich den Knopf drücken konnte, hörte ich es. 3 Klopfgeräusche, direkt hinter der Tür. Nicht laut oder hastig, sondern langsam, gezielt, als wollte jemand, dass ich wusste, dass er da war. Ich fror ein. Meine Hand zitterte. Dann hörte ich die Stimme. Du hast sie nicht abgeschlossen. Sie war ruhig, männlich, tief. Kein Echo, keine Verzerrung. Als stünde er nur wenige Zentimeter entfernt. Als würde er direkt durch das Metall flüstern. Ich ging langsam rückwärts, ohne die Tür aus den Augen zu lassen. Ich rannte nicht. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ein Teil von mir hatte Angst, euch den Rücken zuzuwenden. Ich ging direkt in den Kontrollraum und überprüfte das Überwachungsvideo. Die Kamera im Flur zeigte nichts, nur mich, wie ich rückwärts laufe wie ein verängstigter Idiot. Dann überprüfte ich die Kamera von Zelle 3. Sie war schwarz, kein Signalbildschirm, einfach völlige Dunkelheit. Aber der Zeitcode lief weiter. So wusste ich, dass der Feed noch aktiv war. Dann bewegte sich etwas in der unteren Ecke. Ein Fleck, ein Schatten. Er bewegte sich nicht wie ein Mensch, eher wie ein Schatten, der über das Objektiv kroch. Und dann, plötzlich, Rauschen. Ich riss den Stecker aus der Wand, verriegelte jede Tür im Gebäude, machte die Lichter aus und setzte mich mit gezogener Waffe hinter den Schreibtisch. Ich war seit 6 Jahren im Dienst. Noch nie hatte ich meine Waffe gegen einen Menschen gezogen. Diese Nacht war sie geladen und entsichert. Um 3.03 Uhr flackerten die Lichter erneut und ich hörte Schritte. Langsam, schwer, einer nach dem anderen. Ich konnte nicht sagen, woher sie kamen. Nur, dass sie näher kamen. Nicht von draußen, von innen, von hinter den Zellen. Die Flurkamera war immer noch ausgefallen. Ich rief die Zentrale nochmal, sagte ihnen, wir könnten einen Eindringling haben. Sie sagten, Verstärkung brauche 40 Minuten. Die nächste Einheit sei in Willows Rest. Ich flüsterte, leg nicht auf. Dann hörten die Schritte plötzlich auf. Einfach so. Kein Atem, kein Geräusch. Aber ich wusste, dass es da war. Ich rannte. Ich schloss mich in der Beweiskammer ein, die einzige mit einem Riegel von innen. Ich setzte mich in die Ecke, die Knie angezogen, die Waffe zitternd in der Hand. Und dort blieben wir. 3 Stunden lang. Die Stille war schlimmer als jedes Geräusch. Irgendwann bin ich wohl ohnmächtig geworden. Nicht vor Müdigkeit, vor Stress. Gegen 6.15 Uhr gingen die Lichter wieder an, hell und vollständig. Die Hauptstromquelle musste sich zurückgesetzt haben. Die Monitore starteten neu. Ich sah zuerst in den Flur. Leer, dann Zelle 3. Der Feed funktionierte wieder. Die Tür war geschlossen. Die gleichen Brandspuren. Die gleichen Schweißnähte. Aber diesmal waren da Kratzspuren an der Wand daneben. 3 lange, tiefe Rillen, in den Beton geritzt, etwa 2 Meter über dem Boden. Zu hoch für eine menschliche Hand und weit auseinander, als wären es Krallen. Oder etwas, das mich daran erinnern wollte, dass es da war. Ich verließ den Raum langsam, kontrollierte jede Ecke der Station. Alles war wieder normal. Ich erzählte dem Chief alles an diesem Morgen. Ich verschwieg nichts. Er hörte zu, unterbrach nicht. Dann sagte er, Merin ist das auch mal passiert. Er hat nie wieder darüber gesprochen. 6 Monate später ging er in Rente. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich ging nach Hause und schlief 13 Stunden. Ich träumte von dieser Stimme, von diesen Klopfgeräuschen. Ich träumte, dass ich derjenige war, der in der Zelle saß und jemand anderes mit meiner Marke im Flur umherlief. Ich arbeitete noch eine Woche, dann gab ich meine Marke ab. Kein großer Abschied, keine letzte Schicht. Ich legte einfach die Schlüssel auf den Schreibtisch und ging. Jetzt lebe ich in Fairridge, 2 Countys weiter. Ich arbeite im privaten Sicherheitsdienst in einem Lagerhaus. Ruhiger Job, keine Zellen, keine Bewegungssensoren. Ende Oktober 2003 reagierten die Beamten Mark Reynolds und Tanya Diaz vom Sheriff's Department des Jackson County auf eine vermeintlich routinemäßige Überprüfung des Wohlergehens in einer ländlichen Gegend von Missouri. Ein älterer Landwirt namens Earl Simmons war seit über 2 Wochen weder im örtlichen Agrarbedarfsladen noch in der Kirche gesehen worden, was ungewöhnlich war für den geselligen, 72-jährigen Witwer. Das Anwesen lag am Ende eines 1 Kilometer langen Feldwegs, umgeben von Maisfeldern, die für die Saison bereits abgeerntet waren. Die Beamten bemerkten eine unheimliche Stille, als sie sich dem 2-stöckigen Haus näherten, das seit Generationen im Besitz der Familie Simmons war. Es waren weder Hundebellen noch Tiergeräusche zu hören, obwohl Earl dafür bekannt war, Hühner und einige Kühe zu halten. »Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache«, sagte Diaz zu Reynolds, während sie ihr Streifenfahrzeug auf dem Schotterweg parkten. Earls Pickup stand noch an seinem gewohnten Platz und das Licht auf der vorderen Veranda brannte, schwach schimmernd im Nachmittagslicht. Nachdem sie an die Tür geklopft und sich angekündigt hatten, ohne eine Antwort zu erhalten, beschlossen die Beamten, das Haus zu betreten. Der Geruch traf sie sofort, jener unverwechselbare Geruch, den jeder Polizist fürchtet, aber mit der Zeit zu erkennen lernt. Der Geruch des Todes, verstärkt durch fortgeschrittene Verwesung und geschlossene Räume. Was diesen Fall außergewöhnlich machte und ihn seitdem in die Ausbildungshandbücher der Polizei aufnahm, war die methodische Vorgehensweise von Earls Mörder und die Szene, die die Beamten im Inneren erwartete. Im Wohnzimmer fanden sie 5 Leichen, halbkreisförmig angeordnet, jede auf einem Stuhl aus dem Esszimmer sitzend, der offensichtlich bewusst in diesen Raum gestellt worden war. Alle trugen saubere Kleidung, die Hände ordentlich im Schoß gefaltet, und alle waren bereits seit mehreren Tagen, wenn nicht länger, tot. Earl Simmons saß auf dem mittleren Stuhl, umgeben von 4 Personen, die später als willkürliche Opfer identifiziert wurden, die im letzten Monat in benachbarten Landkreisen entführt worden waren. 2 Männer und 2 Frauen, im Alter zwischen 19 und 64 Jahren. Jedes Opfer war auf unterschiedliche Weise ermordet worden, wie Reynolds später vor Gericht aussagte. Doch alle waren in Blickrichtung auf einen bestimmten Punkt an der Wand positioniert, an dem der Täter ein Gebilde geschaffen hatte, das nur als Altar beschrieben werden kann. Der Altar bestand aus Hunderten von Zeitungsausschnitten über ungeklärte Morde seit den 70er Jahren, angeordnet in konzentrischen Kreisen. Im Zentrum befand sich ein Foto einer Familie, die später als die Hendersons identifiziert wurde. Nachbarn von Earl vor 30 Jahren, die 1773 in ihrem Haus ermordet worden waren. Dieser Fall wurde niemals aufgeklärt. Noch verstörender war, was die Ermittlungen im Keller von Earl zutage förderten. Der alte Landwirt hatte dort anscheinend eine Art Horrorkeller eingerichtet. Chirurgische Instrumente, Fesselvorrichtungen und Tagebücher, in denen er jahrzehntelange Obsessionen mit Tod und Mord dokumentierte. DNA-Beweise brachten Earl schließlich mit 7 ungeklärten Fällen in 3 Bundesstaaten in Verbindung. Das wirklich Unheimliche, schrieb Agentin Diaz in ihren Memoiren, war die Erkenntnis, dass dieser Mann über Jahre hinweg auf Kirchenfesten Kuchen serviert und Streifenpolizisten freundlich gegrüßt hatte. Er hatte sogar geholfen, die Sicherheitsmesse des Landkreises im vergangenen Sommer zu organisieren. All das, während er die Habseligkeiten seiner Opfer als Trophäen auf seinem Dachboden aufbewahrte. Der Fall wurde noch düsterer, als Ermittler ein altes Polaroid-Foto entdeckten, das einen deutlich jüngeren Earl Simmons neben einem uniformierten Polizisten aus den 1770er Jahren zeigte, Officer Daniel Henderson, dessen Familie 1717 ermordet worden war. Notizen in Earls Tagebüchern offenbarten einen jahrzehntelangen Groll gegen Henderson, den er für eine frühere Verhaftung verantwortlich machte. Officer Henderson hatte nie eine Verbindung zwischen dem schweigsamen Farmer und dem Mord an seiner Familie herstellen können. Nicht einmal während der Ermittlungen. Er starb 1999 eines natürlichen Todes, ohne zu wissen, dass der Mörder seiner Familie ihn über Jahre hinweg beobachtet, mit ihm interagiert und einen ausgeklügelten letzten Racheakt geplant hatte, der erst lange nach dem Tod beider Männer ans Licht kommen würde. Der Fall Simmons veränderte grundlegend, wie ländliche Polizeieinheiten der Region mit Wohlergehensüberprüfungen und scheinbar harmlosen älteren Menschen umgingen. Er zeigte, wie ein Mörder jahrzehntelang unentdeckt in einer engen Gemeinschaft agieren konnte, mit einer geduldigen und berechnenden Methodik, die ihn vor jedem Verdacht schützte. Für die Beamten, Reynolds und Diaz, hinterließ die Ermittlung auf der Farm psychologische Narben, die die Zeit nicht heilen konnte. Reynolds verließ den Polizeidienst 2 Jahre später, während Diaz in eine Großstadtabteilung wechselte. Später sagte sie: "Ich konnte nicht mehr an Maisfeldern vorbeifahren, ohne diesen Halbkreis von Opfern zu sehen, alle auf die Wand starrend, wie eine Art groteskes Publikum für eine Vorstellung, die Jahrzehnte zuvor geendet hatte." Der Fall gilt nach wie vor als eines der am besten dokumentierten Beispiele für langfristig methodisches kriminelles Verhalten im ländlichen Amerika und wird in Schulungen des FBI als Fallstudie verwendet, wie Mörder sich in Gemeinschaften einbetten können. Versteckt hinter einer Fassade von Normalität, während sie sorgfältig Opfer auswählen, die nicht sofort mit ihnen in Verbindung gebracht werden können. Die Farm wurde schließlich abgerissen, nachdem sie sich zu einer makabren Touristenattraktion entwickelt hatte. Heute wächst nichts mehr auf dem Land, auf dem sie einst stand. Ein Umstand, den die Einheimischen dem dort geschehenen Bösen zuschreiben, den Wissenschaftler jedoch mit der chemischen Kontamination erklären, die durch jahrzehntelangen unsachgemäßen Umgang mit Photochemikalien entstanden war, die Earl beim Dokumentieren seiner Verbrechen im Garten entsorgt hatte. Was den Fall Simmons für die Strafverfolgungsbehörden besonders erschreckend machte, war die Erkenntnis, dass, hätte die Gemeinschaft nicht so eng verbunden agiert, hätte niemand Earls Abwesenheit bemerkt und eine Wohlergehensüberprüfung angefordert. Seine letzte Szene noch viel länger unentdeckt geblieben wäre. Und die Verbindung zu jahrzehntelangen ungelösten Mordfällen wäre möglicherweise nie hergestellt worden. Für Beamte, die auf Einsätze reagieren, die zunächst routinemäßig erscheinen, bleibt der Fall Simmons eine mahnende Erinnerung daran, dass das Grauen sich hinter den gewöhnlichsten Fassaden verbergen kann und dass sich eine scheinbar einfache Routinekontrolle rasch in einen echten Albtraum verwandeln kann. Meine Eltern haben ein Ferienhaus in Quincy, Kalifornien. Es ist ein Grundstück von etwa 2 Acres, umgeben von Wäldern. Früher sind wir als Familie oft dorthin gefahren, als meine Geschwister und ich Kinder waren. Jetzt, wo wir alle erwachsen sind, haben wir keine gemeinsamen Zeiten mehr, um als Familie zusammen dorthin zu fahren. Als ich in der Anfangsphase einer Beziehung mit meiner Freundin Rose war, erzählte ich ihr bei unserem 5. Date von unserem Ferienhaus. Im Oktober beginnt das Laub sich zu verfärben und Quincy zeigt eine beeindruckende natürliche Schönheit. Ich scherzte darüber, dass wir dort ein Wochenende verbringen könnten und sie sagte sofort, lass uns das machen. 2 Tage später packten wir unsere Sachen und machten uns auf den Weg nach Quincy. Ich holte sie zu Hause ab und wir fuhren los. Die Fahrt dauerte etwa 5 Stunden. Wir verbrachten die Zeit damit, über alles Mögliche zu reden, von Fernsehsendungen bis zu Familien- und Kindheitserinnerungen. Dann hörten wir Comedians und Podcasts, um die Zeit zu vertreiben. Als wir schließlich in Quincy ankamen, fuhren wir zuerst durch das kleine, charmante Städtchen, weil ich ihr zeigen wollte, wie schön es dort ist. 10 Minuten später waren wir am Haus. Am Eingang haben wir einen kleinen Holzzaun, den wir schließen, wenn das Haus leer steht. Er ist nicht abgeschlossen, dient nur als kleine Abschreckung, damit niemand das Grundstück betritt. Ich stieg aus, um den Zaun zu öffnen, dann fuhren wir auf das Grundstück. Mein Vater hat Gärtner, die im Sommer und Herbst alle 2 Wochen kommen, sodass das Gelände bei unserer Ankunft sehr gepflegt war. Rose war beeindruckt. Wir kamen gerade rechtzeitig zum Mittagessen an, packten aus, ich zeigte ihr das Haus und dann machte ich den Whirlpool an, damit das Wasser später warm war. Danach fuhren wir in die Stadt, um in einem meiner Lieblingsrestaurants zu essen. Nach dem Essen besichtigten wir ein bisschen und gingen zum Plumas County Museum. Danach wurde es dunkel, also kehrten wir zum Haus zurück. Wir entspannten eine Weile im Whirlpool. Der Whirlpool stand auf der hinteren Terrasse, unter einer Markise. Draußen war es sehr kalt, aber im warmen Wasser fühlte es sich gut an. Bis wir plötzlich beide das Knacken von Blättern hörten, wie Schritte. Wir dachten, es sei ein Bär, also sprangen wir aus dem Whirlpool und rannten ins Haus. Ich schaltete alle Lichter aus, innen und außen, weil ich dachte, sie könnten einen Bären oder ein wildes Tier anlocken. Ich spähte an einem Fenster vorbei und erwartete, einen Bären zu sehen. Doch stattdessen sah ich die Silhouette einer Person, die an der Seite des Hauses entlang ging. Ich rannte zur Hintertür, um sie abzuschließen und die Jalousie herunterzulassen. Ich sagte Rose, sie solle still sein. Die Schritte gingen um das Haus herum zur Haustür und blieben dort stehen. Nach einer kurzen Stille klopfte jemand und rief, »Polizei!« Wir waren verwirrt. Ich ging zur Tür und fragte, ohne zu öffnen, »Gibt es ein Problem?« Die Person antwortete, »Wir haben einen Einbruch gemeldet.« Ich sagte, »Wie ist das möglich? Der nächste Nachbar ist eine Viertelmeile entfernt.« Es entstand eine bemerkenswerte Pause, bevor sie sagte, »Ich brauche nur, dass Sie die Tür öffnen, Sir.« Ich antwortete, »Tut mir leid, ich fühle mich nicht wohl dabei.« Dann entschied ich mich, am Fenster nachzusehen, ob wirklich ein Polizeiauto draußen steht. Ich öffnete die Jalousie ein wenig und schaute hinaus. Es war Dämmerung, dunkel genug, aber noch hell genug, um zu erkennen, dass kein Polizeiauto da war. Ich sagte zu Rose, »Ich glaube nicht, dass das ein echter Polizist ist.« Der Mann klopfte wieder an die Tür. Ich sagte durch die Tür, »Ich sehe kein Polizeiauto, deshalb fühle ich mich nicht sicher zu öffnen.« Der Mann antwortete nichts. Nach einer weiteren Stille dachten wir, er sei gegangen. Einige Minuten später saßen wir noch im Wohnzimmer und unterhielten uns, als wir plötzlich schwere Schritte weg von der Tür hörten. Er war die ganze Zeit dort gestanden, ohne dass wir es bemerkten. Ich ging nochmal zum Fenster, aber sah niemanden. Er musste in eine andere Richtung gegangen sein. Das Beängstigende war, dass das Haus von Wald umgeben ist. Er konnte von jeder Seite kommen. Wir hatten definitiv nicht vor, noch einmal rauszugehen, außer kurz, um den Whirlpool auszuschalten. Wir verbrachten den Rest der Nacht im Zimmer, schauten Filme und schliefen schließlich ein. Ich ließ die Schrotflinte meines Vaters, die im Schrank lag, unter dem Bett. Am nächsten Tag machten wir eine Wanderung im Plumas National Forest, dann aßen wir und gingen ins Kino. Als wir zum Haus zurückkamen, wurde es schon dunkel. Beim Betreten des Grundstücks schrie Rose, »Mein Gott!« Ich verlor fast die Kontrolle über das Auto, weil ich dachte, ich würde gegen etwas fahren. Ich bremste scharf und fragte sie, was los sei. Sie zeigte auf jemanden, der schnell vom Haus in den Wald lief und in der Dunkelheit verschwand. Ich versuchte sie zu beruhigen, während sie ängstlich wurde, und sagte ihr, dass wir eine Waffe hätten und sowieso am nächsten Tag abreisen würden. Aber ich war auch ein bisschen verängstigt. Ich fuhr das Auto so nah wie möglich ans Haus und wir gingen schnell hinein. Ich überprüfte alle Türen und Fenster, um sicherzugehen, dass sie verschlossen waren. Wir gingen an diesem Abend nicht mehr raus. Wir packten unsere Sachen, um für den Morgen bereit zu sein, und blieben den Rest der Nacht im Zimmer. Nachdem wir einen Film gesehen hatten, schliefen wir ein. Da begann ich draußen ein merkwürdiges Kratzgeräusch zu hören. Es kam alle paar Sekunden und hörte dann wieder auf. Ich konnte nicht erkennen, was es war, aber etwas passierte. Ich hatte Angst, dass die Person zurückgekehrt war. Ich wartete, bis die Geräusche verstummten, bevor ich leise aus dem Bett schlich, um Rose nicht zu wecken. Ich ging zum Fenster, öffnete die Jalousien ein wenig und sah einem Mann direkt in die Augen, der versuchte, nach innen zu schauen. Er hatte mich definitiv gesehen. Ich fiel rückwärts und schrie, »Jesus Christus!« Rose wachte auf, aber ich sagte nichts. Ich griff nach der Schrotflinte unter dem Bett, überprüfte, ob sie geladen war, und rannte zur Hintertür hinaus. Ich schoss in die Luft, während ich wie verrückt schrie, um den Mann und wer auch immer sonst draußen war, zu erschrecken. Ich glaube, ich schoss dreimal, bevor ich wieder reinging. Dann erzählte ich Rose, was passiert war. Auf seltsame Weise fühlte ich mich nach dem Rausgehen und diesem Handeln voller Adrenalin. Vielleicht fühlte ich mich deshalb so sicher, dass derjenige draußen nicht zurückkommen würde. Aber als das Adrenalin nachließ und wir zurück ins Bett gingen, kam die Angst bei jedem Geräusch von draußen zurück. Wir schafften es, die Nacht zu überstehen, und am nächsten Morgen rief ich die Polizei an, um einen Bericht zu machen. Meine Familie und ich sind seitdem mehrmals dorthin zurückgekehrt, und zum Glück ist dieser Typ nie zurückgekommen. Zumindest nicht, solange wir da waren. Ich bin 29 Jahre alt und lebe allein in meinem Haus in einem kleinen Dorf in Michigan. Am Wochenende komme ich hierher, um dem Stadtleben zu entfliehen, in dem ich den Großteil meines Lebens verbracht habe und das mir zum Hals raushängt. Ich mag die ruhige ländliche Gegend, aber mein Haus und Grundstück haben etwas von einem Horrorfilm. Ein Haus mit einem großen Grundstück, und keine Nachbarn direkt nebenan. In meinem Dorf hört man nicht viel von Verbrechen, aber das liegt daran, dass die Bevölkerungszahl relativ gering ist. Ich habe nicht viele Freunde in der Gegend, aber darum geht es mir auch nicht. Ich komme hierher, um allein zu sein und dem Stress der Arbeit und den Menschen im Allgemeinen unter der Woche zu entkommen. An einem Freitag, kurz nachdem ich nach der Fahrt im Haus angekommen war, klopfte es an meiner Tür. Ich öffnete und da stand ein Typ mit einem Klemmbrett. Ich wusste sofort, dass er etwas verkaufen wollte. Er fragte mich, ob ich mit meinem Sicherheitssystem zufrieden sei. Ich sagte ihm, dass ich keins habe, aber auch nicht interessiert sei, und machte einen Witz, dass niemand so ein hässliches Haus ausrauben würde. Dann fuhr er mit seinem Vortrag fort, sprach von all den jüngsten Einbrüchen in der Gegend, von denen ich ehrlich gesagt noch nie etwas gehört hatte. Dann fragte er, mit wem ich lebe, und ich sagte ihm, dass ich allein lebe und deshalb wirklich keines brauche. Aber er blieb hartnäckig. Er bat mich, ihm zumindest meine Telefonnummer zu geben und sagte, er würde in ein paar Wochen wiederkommen, um zu sehen, wie ich mich entschieden hätte. Er bot sogar an, die Installationsgebühr zu erlassen. Ich dachte, warum nicht? Das klang eigentlich ganz gut, also gab ich ihm meine Nummer. Er bedankte sich und ging. Danach ging ich in die Küche, um mit dem Abendessen zu beginnen, und sah später im Wohnzimmer Yellowstone. Ich war süchtig, also schaute ich stundenlang Folge um Folge auf dem Sofa. Gegen 23 Uhr klopfte es an der Tür. 23 Uhr ist eine unangemessene Zeit, um bei jemandem zu klopfen, besonders hier. Ich habe nicht viel mit den Nachbarn zu tun, also nahm ich nicht an, dass es einer von ihnen war. Ich ignorierte das Klopfen und sah weiter meine Serie. Aber das Klopfen hörte nicht auf. Ich blieb trotzdem sitzen. Ich würde um 23 Uhr ganz sicher nicht die Tür öffnen. Ich saß da, aber als ein drittes Mal geklopft wurde, begann ich mir Sorgen zu machen. Die Person ging nicht weg. Ich ging zur Tür, um zu fragen, wer es sei, aber auf der anderen Seite kam keine Antwort. Genauso würde ein Horrorfilm anfangen. Ich würde die Tür ganz sicher nicht öffnen, um herauszufinden, wer da war. Ich sagte durch die Tür, ich bin nicht interessiert, was auch immer du verkaufst. Ich habe eine Waffe und habe keine Angst, sie zu benutzen. Ich habe eigentlich keine Waffe, aber es ist eine einfache Drohung, um jemanden zu vertreiben. Ich dachte, es hätte funktioniert, weil das Klopfen aufhörte. Ich ging zurück zum Sofa. Dann klingelte mein Handy. Die Anrufer-ID sagte, 911 Notfalldienste. Ich hatte in meinem Leben noch nie einen Anruf von 911 erhalten, und ich wusste nicht einmal, dass das möglich war. Ich dachte immer, wenn die Polizei anruft, würde da unbekannt oder so stehen. Ich nahm den Anruf an und ein Mann am anderen Ende fragte, spreche ich mit George? Ich sagte ja. Er sagte, ich bin von der Polizei. Wir haben gerade Beamte vor ihrem Haus. Es wurde ein Verbrechen in ihrer Straße gemeldet und wir haben ein paar Fragen. Das fühlte sich überhaupt nicht richtig an. Ich bat den angeblichen 911-Mitarbeiter, den Beamten zu sagen, sie sollten sich am Fenster zeigen, damit ich sie sehen könne, bevor ich die Tür öffne. Er sagte, das könne er nicht tun. Sie seien bereits draußen, was keinen Sinn ergab. Ich sagte, ich beantworte keine Fragen. Tut mir leid. Und legte auf. Selbst wenn es echte Polizisten gewesen wären, war ich rechtlich nicht verpflichtet, die Tür zu öffnen, aber das hier schrie nach einer Falle. Sie versuchten, mich erneut unter derselben Nummer anzurufen. Ich lehnte ab und stellte mein Handy auf »Nicht stören«. Ich entschied, selbst bei 911 anzurufen, um zu fragen, ob diese Anrufe legitim seien. Die 911-Operatorin sagte mir sofort, dass sie definitiv nicht echt seien und riet mir, sofort alle Türen zu verriegeln, mir etwas zu schnappen, womit ich mich verteidigen könnte, und drinnen zu bleiben, bis ein echter Polizist bei mir eintreffe. Während ich mit ihr telefonierte, hörte ich, wie jemand am Türgriff der Hintertür hantierte und versuchte, sie zu öffnen. Dann versuchten sie offenbar, die Tür mit Tritten oder Schlägen aufzubrechen, denn ich hörte sehr laute Geräusche an der Hintertür. Ich sagte es der Operatorin und sie meinte, die Polizei wäre in weniger als 10 Minuten da. Aber ich brauchte sie sofort. Ich ging zur Tür und schrie, »Wollt ihr, dass ich euch in Stücke sprenge?« Eine Stimme auf der anderen Seite rief,
Wir sind die Polizei! Mach auf!«
gefolgt von einem weiteren Schlag gegen die Tür. Die Hintertür ist direkt neben einem Fenster, anders als die Haustür, also sah ich aus dem Fenster und sah zwei maskierte Männer, die versuchten, meine Tür aufzubrechen. Wenn ich sage »maskiert«, meine ich, sie trugen diese verstörenden Säcke über dem Kopf mit ausgeschnittenen Löchern für Augen und Mund. Sie sahen, dass ich durch das Fenster schaute, und ich nehme an, sie sahen auch, dass ich telefonierte. Sie müssen verstanden haben, dass ich mit der echten Polizei sprach, denn sie rannten in die Dunkelheit davon. Etwa 5 Minuten später klopfte es, diesmal war es die echte Polizei. Ich ließ sie rein. Einer der Beamten war sehr hilfsbereit und durchsuchte sogar mein ganzes Grundstück. Die zwei Polizeiwagen draußen, deren Lichter eine halbe Stunde lang leuchteten, waren sicherlich ein gutes Mittel, um weitere Eindringlinge abzuschrecken. Nachdem die Polizisten gegangen waren, bemerkte ich, dass einer der Wagen noch stundenlang vor meinem Haus stand. Ich bin sicher, dass er irgendwann in der Nacht wegfuhr, aber ich werde die Tür nie wieder öffnen, ohne vorherige Ankündigung. Denn ich bin mir zu 99% sicher, dass der Typ, der angeblich Sicherheitssysteme verkaufte, nur ausgekundschaftet hat, welches Haus sich am besten für einen Überfall eignet. Und dass er und sein Team falsche 191-Anrufe benutzten, um Leute dazu zu bringen, mitten in der Nacht die Tür zu öffnen. Ich bin zu meinen nächsten Nachbarn gegangen und habe sie gefragt, ob dieser Typ auch bei ihnen geklingelt hätte. Sie sagten nein. Aus irgendeinem Grund war mein Haus das einzige in dieser Straße, das ins Visier genommen wurde. Ich nehme an, es war das erste Haus, das sie versuchten, und ich schien ein leichtes Ziel zu sein. Mein Name ist Mike Delaney. Ich bin seit meinem 24. Lebensjahr bei der Polizei, ein einfacher Hilfs-Sheriff in einer Kleinstadt. Barlow County ist nicht der Ort, an dem normalerweise etwas passiert, und genau deshalb habe ich ihn gewählt. Ein ruhiger Ort, einfache Leute. Ab und zu ein Betrunkener, ein Anruf wegen häuslicher Gewalt, vielleicht mal eine Schlägerei in der Bar, wenn das örtliche Softballteam haushoch verliert. Nichts, das einem im Gedächtnis bleibt. Zumindest war das so, bis zu der Nacht, in der Nate Guillaume den Notruf wählte. Es war ein Donnerstag. Ich war in der zweiten Hälfte meiner Schicht, dachte ans Abendessen und überlegte, ob der Tankstellenkaffee eine vierte Runde wert war. Dann kam ein Funkspruch von der Zentrale. Ruhestörung. Anrufer. Nathan Guillaume. Adresse. Dunlow Road. 1427. Das war alles. Keine weiteren Angaben. Nur der Hinweis, dass der Anruf unterbrochen wurde, bevor die Vermittlerin mehr erfahren konnte. Nate war kein Unbekannter. Ich war schon mal bei ihm gewesen. Einmal wegen eines entlaufenen Hundes. Ein anderes Mal, weil er schwor, jemand würde seine Post stehlen. Er lebte allein, hielt sich zurück, hörte Radio, das mehr Rauschen als Signal empfing. Ein bisschen seltsam, sicher, aber nicht gefährlich. Dunlow Road ist einer dieser Orte, die am Rand der Karte verschwinden. Nach ein paar Kilometern wird aus Asphalt, Kies, dann Erde, dann etwas, das kaum noch als Straße durchgeht. GPS gibt auf halber Strecke auf. Man lernt, sich an Orientierungspunkten zu halten. Eine alte Scheune hier, ein verrosteter Pickup dort. Eine Gegend, in der, wenn jemand nachts schreit, es gute Chancen gibt, dass es niemand hört. Ich maß dem Anruf keine große Bedeutung bei. Wahrscheinlich Kinder, die im Wald spielten, vielleicht ein Luchs, der den Hund erschreckte. Ich zog meine Jacke an, stieg in Einheit 3 und fuhr los. Keine Sirenen, nur Licht. Als ich mich näherte, fühlte sich etwas, nicht unbedingt falsch, aber fehl am Platz an. Die Art, wie der Weg sich verengte, wie die Bäume sich ein bisschen mehr neigten, als ich sie in Erinnerung hatte. Mein Fernlicht reichte nicht weit. Der Wald verschluckte das Licht schneller, als er sollte. Als ich bei Nates Haus ankam, bemerkte ich zuerst die Stille. Keine friedliche Stille, keine Insekten, kein Hundegebell, kein Wind. Selbst meine Schritte klangen gedämpft auf dem Kies. Die Verandalampe war aus, nicht ungewöhnlich, Nate hasste seine Stromrechnung. Aber das Haus wirkte leer, als sei es nicht erst seit ein paar Stunden verlassen. Ich klopfte an die Tür, rief seinen Namen. Nichts. Die Tür war nicht verschlossen und öffnete sich leicht. Drinnen war alles sauber, aber dennoch eine Kaffeetasse auf dem Tisch, ein halbes Sandwich auf der Anrichte, das Radio summte in der Ecke, leise und verzerrt, als würde es Stimmen unter Wasser empfangen. Aber keine Spur von Nate oder dem Hund, kein Zeichen von Kampf oder irgendetwas Auffälligem. Ich meldete es aus Protokollgründen, nur Rauschen. Dann bemerkte ich, dass die Hintertür einen Spalt offen stand. Nicht aufgebrochen, nicht beschädigt, einfach nur ein bisschen offen, als hätte jemand sie nicht ganz geschlossen. Ich nahm meine Taschenlampe und ging hinaus. Der Wald hinter Nates Haus erstreckte sich über Kilometer. Alte, dichte Kiefern. Es ist leicht, sich dort zu verirren, wenn man die Pfade nicht kennt. Auf dem Boden, direkt hinter der Veranda, sah ich Fußabdrücke. Barfuß. Mehr als ein Paar, von Erwachsenen der Größe nach zu urteilen, die in den Wald führten. Ich folgte ihnen, nicht weil ich wollte, sondern weil es mein Job ist. Anfangs war es wie jeder andere Gang durch den Wald, knackende Äste unter meinen Füßen, mein Atem in der Luft. Aber nach einer Weile fühlte es sich falsch an, als würden die Bäume näher rücken, als würde sich der Weg gerade so verändern, dass mein Orientierungssinn verwirrt wurde. Ich ging weiter, vielleicht 100, 200 Meter tief hinein. Dann sah ich es. Eine Lichtung. Ein perfekter Kreis. Kein Unterholz. Nur Erde und eine massive Steinplatte in der Mitte. Etwa 1,80 Meter breit, vielleicht 60 Zentimeter hoch, glatt, als wäre sie poliert worden. Aber nicht mit Werkzeug, sondern durch Zeit oder etwas anderes. Sie gehörte nicht dorthin. Ich war schon durch diesen Wald gegangen. Diese Lichtung war auf keiner Karte. Der Stein war nicht natürlich. Er war umgeben von 7 Gestalten mit Kapuzenumhängen. Alle blickten zur Mitte, bildeten einen weiten Kreis um den Stein. Regungslos, unbewegt. Sie bewegten sich nicht, als ich die Lichtung betrat, nahmen mich überhaupt nicht zur Kenntnis. Ich dachte, es sei irgendeine Kultsache. Kinder, die einen Scherz machten. Ich rief, Sheriffamt Barlow County, weg von dem Stein. Keine Antwort. Dann neigte einer von ihnen, vielleicht der Größte, sehr langsam den Kopf. Eine Sekunde später tat es ein anderer, dann ein weiterer. Und dann drehten sich alle 7 gleichzeitig zu mir um. Dieselbe Bewegung, exakt im selben Tempo, als hätte jemand einen Knopf gedrückt. Da bemerkte ich, dass sie kein Gesicht hatten. Keine Augen, kein Mund, nur glatte, blasse Haut, fast grau im Licht meiner Taschenlampe. Was? Was? Ich spürte es. Sie sahen mich an, nicht mit Augen, sondern mit Absicht, als würden sie mich lesen, scannen. Meine Hand ging zur Waffe, bevor ich es überhaupt bewusst tat. Zurück, sofort! Sie taten es nicht. Einer von ihnen begann auf mich zuzugleiten. Gleiten, nicht gehen. Einfach nur lautlos vorwärts schweben. Nichts daran ergab Sinn. Die Bäume bewegten sich nicht, die Blätter raschelten nicht. Er kam einfach auf mich zu, als wäre er an nichts Physisches gebunden. Ich schoss einmal, in die Körpermitte. Keine Reaktion. Ich schoss noch einmal. Nichts. Der dritte Schuss klemmte. Ich rang damit, ihn zu lösen. Meine Hände zitterten. Dann traf mich die Stimme, »Du solltest nicht hier sein.« Aber es war keine Stimme, die ich hörte. Sie war in meinem Kopf, als hätte sie den Klang komplett umgangen und wäre direkt in mich hineingegangen. Meine Knie gaben nach, mein Blick verschwamm, mein Herz schlug so stark, dass ich dachte, es würde mir etwas in der Brust zerreißen. Ich erinnere mich nicht. Ich verlor das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf Nates Veranda, bedeckt mit nassen Blättern und Asche. Der Streifenwagen stand da, wo ich ihn geparkt hatte. Motor aus, Funk still. Nate war verschwunden. Der Hund auch. Ich überprüfte meine Ausrüstung. Die Körperkamera war an, Akku voll, aber die Datei war beschädigt. Alles. Die Dashcam hatte nur ein einziges Bild aufgenommen, nur eines. Eine große, verzerrte Gestalt am Waldrand. Auf den ersten Blick sah sie menschlich aus, aber irgendetwas stimmte nicht. Die Arme zu lang, der Kopf zu schmal, als hätte jemand versucht, einen Menschen aus dem Gedächtnis zu zeichnen und hätte die meisten Proportionen verfehlt. Ich meldete den Vorfall als unbegründet. Was hätte ich sonst tun sollen? Keine Zeugen, keine physischen Beweise, keine Leiche. Nate Guillaume wurde nie gefunden. Manche sagten, er habe sich wahrscheinlich im Wald verirrt, andere gaben einem Bären die Schuld. Ich ließ sie sagen, was sie wollten. Etwa 6 Monate später ließ ich mich versetzen. Immer noch im Bundesstaat, aber näher an der Stadt. Mehr Verkehrskontrollen, weniger Merkwürdigkeiten. Aber hier ist die Sache. Wir bekommen immer noch Anrufe aus der Gegend. Leute, die Flüstern in den Bäumen hören, die Lichter sehen. Manchmal sind es Kinder, manchmal Erwachsene, die es eigentlich besser wissen sollten. Ich nehme diese Einsätze nicht mehr an. Die neuen sollen gehen. Sie denken, es ist nur eine alte Geistergeschichte aus der Gegend. Etwas, worüber man in der Wache lacht. Aber wenn du jemals in die Dunlow Road kommst und dein Funkgerät versagt oder du eine Stimme hörst, die nicht von draußen zu kommen scheint, dann merk dir das. Steig ins Auto und sieh nicht zurück. Der 9. Oktober 2024 ist ein Datum, das ich nie vergessen werde. Es bleibt in meiner Erinnerung wie ein tiefer Bluterguss, der nicht verblasst. Die Uhr in meinem Streifenwagen zeigte 12.75 Uhr nachts, als der Funkruf kam. Unsteter Mann, unberechenbares Verhalten, mögliche Waffe. 44 Lion Terrace, Bridgeport. Die Stimme der Disponentin war angespannt, von der Sorte, die einem die Haare auf den Armen zu Berge stehen lässt, noch bevor man weiß warum. Ich patrouillierte im Süden der Stadt, nur 4 Blocks entfernt. Ich antwortete, Einheit 12 auf dem Weg, schaltete die Blaulichter ein und fuhr los. Die Nacht in Bridgeport fühlt sich anders an als der Tag. Die Straßen wirken enger, die Häuser scheinen sich näher zu neigen und die Verandalichter leuchten wie kleine Augen. Die Luft war feuchtkalt, weil es zuvor geregnet hatte, was jeden Randstein glänzen ließ. Meistens ist dieser Geruch nach Feuchtigkeit beruhigend. In dieser Nacht fühlte er sich schwer an, von der Art Schwere, die sich hinter den Rippen zusammenzieht. 2 weitere Einheiten positionierten sich hinter mir, als ich an der Adresse anhielt. Es war ein altes, 2-stöckiges Haus mit abblätternder Farbe und einem halbschiefen Kettengitterzaun am Tor. Eine Lampe hing über der Haustür, aber sie war schief, sodass die Glühbirne einen ungleichmäßigen Kreis auf die Stufen warf. Ein hoher Ahorn im Vorgarten warf unregelmäßige Schatten über alles, was es schwer machte, hinter die Geländer der Veranda zu sehen. Officer Ruiz erreichte als Erste die Stufen. Sie klopfte laut mit ihrer Taschenlampe an die Tür. Ich stand direkt zu ihrer Rechten. Hinter uns sicherten die Officers Lang und Dixon den Garten. Wir warteten einige Sekunden. Keine Antwort. Drinnen war ein Fernseher zu hören. Irgendeine nächtliche Quizshow. Viel zu laut. Ruiz klopfte erneut. Noch lauter. Die Tür öffnete sich einen Spalt. 2 schwarze Männer erschienen, einer hinter dem anderen. Der vordere trug einen Hut mit flacher, runder Krempe. Der hintere war kahl und wirkte jünger. Sie starrten uns mit leeren Augen an, ohne ein Wort zu sagen. Das Geräusch des Fernsehers ergoss sich nach draußen und verstummte dann, als der mit dem Hut ihn mit einem Schlag ausschaltete. Ruiz sprach zuerst, ruhig und klar. Polizei! Wir haben einen Anruf erhalten, dass hier jemand Hilfe braucht. Können wir reinkommen, um zu reden? Der mit dem Hut rührte sich nicht. Der Kahle beugte sich vor, als wolle er antworten. Aber der mit dem Hut stellte sich ihm in den Weg und blockierte ihn. Ich sah, wie sich die Brauen des Jüngeren zusammenzogen, als wäre er besorgt. Aber er schwieg. Nach einem langen Moment traten beide einen Schritt zurück und versuchten, die Tür zu schließen. Ruiz stemmte ihre Handfläche gegen das Holz. »Sir, wir müssen nachsehen. Können Sie den Riegel lösen?« Der mit dem Hut ignorierte sie, blockierte weiterhin den anderen. Ich trat etwas näher. »Lassen Sie ihn öffnen, bitte.« Nichts. Ich spürte, wie jede vergehende Sekunde vom Verandalicht auf meine Schultern glitt. Die Situation war klein und angespannt. und angespannte Räume können schnell explodieren. Ich glitt mit der Hand zu meinem Gürtel, wo ich ein Klappmesser trug. Manchmal klemmt ein altes Schloss. Manchmal müssen wir eine Tür aufbrechen, um zu jemandem mit einem medizinischen Notfall zu gelangen. Ich öffnete die Klinge und schob sie sanft in den Schlitz neben dem Riegel, in der Hoffnung, dass die Geste zeigte, dass wir ein Problem lösen, nicht eines schaffen wollten. Hinter dem mit dem Hut duckte sich der Kahle plötzlich, drehte das Schloss und riss die Tür auf. »Kommt rein«, flüsterte er. Das Flüstern war seltsam, zu leise, als wolle er nicht, dass es jemand hörte. Ich hatte kaum Zeit, mich zu fragen, wer dieser jemand sein könnte. Die Tür hatte sich noch nicht einmal ganz geöffnet, als der mit dem Hut sich zu mir drehte. Sein Gesicht war weniger als einen Fuß von meinem entfernt. Ich roch Pfefferminz-Kaugummi und ranzigen Schweiß. Seine Stimme war leise, aber scharf. »Ich bring dich um.« Ich sah seine rechte Hand in die Manteltasche gleiten. Ich sah den Griff eines Messers aufblitzen, klein und glänzend. Dann bewegte er sich. Die Ausbildung sagt, Befehle rufen, Abstand schaffen, deine Waffe ziehen. Aber das echte Leben raubt dir manchmal die halbe Sekunde, die du für irgendetwas davon brauchst. Der erste Schlag traf meine linke Schulter. Ein brennender Schmerz durchflutete meinen Arm, zuerst dumpf, dann schreiend. Bevor mein Mund Worte formen konnte, fuhr die Klinge wieder aus und traf diesmal die Seite meines Halses. Meine Kehle füllte sich mit feuchter Wärme. Die Luft verwandelte sich in Sirup mit dem Geschmack von Rost. Der Sound verließ mich. Meine Sicht verengte sich an den Rändern. Ein dritter Schlag traf mich über dem rechten Ohr. Es fühlte sich an, als spalte ein Blitz meinen Schädel. Ich drückte mit allem, was ich noch hatte. Meine Handfläche traf seine Brust und ich stieß ihn vorwärts. Er stolperte gegen den Türrahmen. Meine Knie gaben nach, aber ich zwang mich zur Seite zu fallen, von der Veranda weg. Ich brauchte Platz, ich brauchte Luft. Das grüne Gras glitt unter meinen Stiefeln. Ich starrte auf diese Grashalme, weil sie das einzige waren, das still blieb, während sich alles andere drehte. Ein metallisches Donnern grollte zweimal. Meine Ohren summten. Durch das Summen hörte ich Ruis Stimme, fest und stark. »Leg das Messer weg! Leg es jetzt weg!« Mehr Stimmen überlagerten sich. Lang, Dixon, sogar der junge Kahle schrie, »Hört auf! Hört auf! Hört auf!« Ich konnte meinen Kopf nicht heben, um zu sehen. Das Gras verdunkelte sich, von grün zu schwarz, während mein Blut die Halme durchtränkte. Ich presste eine zitternde Hand an meinen Hals und spürte die warme Flüssigkeit zwischen meinen Fingern hindurchsickern. Die Zeit dehnte sich. Vielleicht waren es 30 Sekunden, vielleicht 5. Sirenen zerschnitten die Nacht. Rettungsdienst, gerufen vom zweiten Wagen, als wir zuerst ankamen. Das Verandalicht flackerte, als zwinkere das Haus selbst. Hände packten mich, legten mich auf den Rücken. Ruis Gesicht schwebte über meinem, die Augen weit, aber entschlossen. Sie drückte Gasestreifen gegen meinen Hals und rief etwas, das ich nicht verstand. Ein Sanitäter schob Scheren unter mein Hemd, um den Stoff zu zerschneiden. Kalte Luft traf auf warmes Blut. Eine Nadel glitt in meinen Arm. Ich sah den Garten nach oben wirbeln, als man mich auf eine Trage hob und die Räder verriegelte. Die Fahrt ins Bridgeport Hospital war ein weißer Schleier. Deckenlichter, die vorbeizogen, Funkgeräusche, mein eigener Herzschlag, der in den Ohren dröhnte. Der Sanitäter sprach mit mir, fragte nach meinem Namen, Datum, Dienstnummer. Ich bewegte die Lippen ohne Ton. Er drückte jedes Mal meine Hand, um mir zu zeigen, dass er verstand. Die Operation dauerte 3 Stunden. Danach sagten die Ärzte, die Halswunde sei haarscharf an meiner Halsschlagader vorbeigegangen. Der Schlag auf den Kopf hatte den Knochen gesplittert, aber nicht tief durchdrungen. Der Schnitt in der Schulter durchtrennte den Muskel, aber verschonte die Hauptarterie unter dem Schlüsselbein. Glücksspiel. Das ist alles, was einen Dienstbericht von einer Grabrede trennt. Ich wachte in der Intensivstation mit einem Schlauch im Hals auf. Ruiz saß neben dem Bett, ihre Uniform fleckig, aber die Augen hell.
Sie schrieb auf ein Blatt: Er lebt. 2 Schüsse in den unteren Rücken des Verdächtigen. Er ging zu Boden. Ende der Geschichte. Ich nickte. Tränen glitten auf das Kissen. Ich bewegte die Lippen. Danke. Sie drückte nur meine Hand. 4 Tage später wurde ich entlassen. Meine Frau fuhr mich schweigend nach Hause, bis wir in die Garage einbogen. Dann brach das Weinen aus, lang und heftig, den Kopf auf dem Lenkrad. Ich legte meinen unverletzten Arm um ihren Rücken und wartete, bis der Sturm vorüber war. Die Genesung schmeckte nach Metall und Plastik, Verbände, Schmerzmittel, Proteinshakes. Ich schlief in einem Sessel, weil Liegen an den Nähten zog. Die Dienststelle schickte Essen, besuchte uns und häufte Genesungskarten auf dem Tisch. Ich verbrachte Stunden damit, sie zu lesen, spürte das Gewicht jeder Unterschrift, jedes »Ich bin froh, dass du noch hier bist« Gekritzel. 3 Wochen nach dem Angriff traf ich mich mit der internen Untersuchung und dann mit der Staatsanwaltschaft. Die Bodycams zeigten alles in kalter Klarheit, den plötzlichen Sprung des Mannes, mein Blut, das auf das Geländer spritzte, Ruiz und Lang, die erst schossen, als er sich wieder zu ihnen drehte, das Messer erhoben. Der Schusswaffengebrauch wurde als berechtigt eingestuft. Der Verdächtige überlebte, aber die Kugeln zerschmetterten seine Wirbelsäule. Er wird nie wieder gehen und wahrscheinlich den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. Der Prozess steht noch aus. Ich werde aussagen, wenn es soweit ist. Die Leute fragen, ob ich dachte, ich würde sterben. Die beste Antwort ist, dass sich Sterben nah anfühlte, wie ein Schatten, der sich über meine Schulter beugte und flüsterte: Noch nicht. Ich erinnere mich an das Gras. Ich erinnere mich, wie grün es im Verandalicht aussah und wie seltsam es war, sterbend etwas so Einfaches zu betrachten. Dann starb ich nicht mehr. Ich war am Leben. Und jeder Atemzug seitdem fühlt sich an wie Zinsen auf geliehene Zeit. Ende Januar kehrte ich in den Dienst zurück, nachdem die Physiotherapie die Kraft in meinem Arm wiederhergestellt hatte. In der ersten Nacht saß ich in meinem Streifenwagen vor der Station, Hände am Steuer, ließ den Motor im Leerlauf, bis mein Puls sich beruhigte. Als ich endlich funkte, Einheit 12 im Dienst, zitterten die Worte, aber sie kamen heraus. Manchmal fahre ich an dem Haus vorbei. Das Verandalicht wurde repariert. Jetzt hängt es gerade, fest und schwach. Eine neue Familie mietet es. Ein junges Paar mit einem Kind, das Plastikspielzeug auf den Stufen liegen lässt. Eines Nachmittags winkte die Mutter, ohne zu wissen, wer ich war oder was dort geschehen war, wo sie jetzt stand. Ich winkte zurück, dankbar für das gewöhnliche Leben. Ich habe eine kleine Narbe am Hals, eine über dem Ohr und eine Linie auf der Schulter. Eine Landkarte dieser Nacht in die Haut geätzt. Sie erinnern mich daran, wie schnell Ruhe in Chaos umschlägt, aber auch wie Geschick, Hilfe und purer Glück dich aus dem Abgrund zwischen Herzschlägen holen können. Ich liebe diesen Job immer noch. Ich glaube immer noch, dass die meisten Einsätze damit enden, dass jemand sicherer ist, als bevor wir kamen. Und in Nächten, in denen die Luft nach Regen riecht und die Verandalichter wie Augen scheinen, erinnere ich mich an den 9. Oktober und sage mir: Bleib wachsam, bleib freundlich und komm nach Hause. Ich hätte an diesem Abend nicht arbeiten sollen. Meine Frau Elena hatte Fieber und einen trockenen Husten. Also sagte ich dem Captain, ich würde einen persönlichen Tag nehmen. Gegen 21.30 Uhr ging ich zum 24-Stunden-Supermarkt in der Maple Street, um Erkältungsmedizin, Ingwertee und eine kleine Packung Hühnerbrühe zu kaufen. Der Himmel über Bridgeport, Connecticut, war klar und die Sommerluft lag schwer, aber harmlos in der Luft. Ich trug eine normale Jeans, ein abgetragenes Mets-T-Shirt und Turnschuhe. Keine Uniform, kein Funkgerät, keine Waffe. Mein Dienstausweis und Gürtel blieben im Schlafzimmerschrank, weil ich wollte, dass Elena ruhen konnte, ohne das Geräusch von Metallreißverschlüssen und Klettverschlüssen. Der Supermarkt war 6 Blocks von unserem Haus entfernt. Ich kannte jeden Riss im Gehweg auf dem Weg, jede funktionierende Verandalaterne. Ich bezahlte an der Kasse, dankte dem schläfrigen Kassierer und trat mit zwei Papiertüten auf die Maple Street hinaus. Ich checkte mein Handy. 22.02 Uhr. Elena hatte ein Herz-Emoji und das Wort Danke geschickt. Ich schickte eines zurück, steckte das Telefon in die Tasche und machte mich auf den Heimweg. Zuerst fühlte sich alles normal an. Ein Nachtbus ratterte vorbei. Das beleuchtete Innere zeigte vielleicht 4 Passagiere. Ich überquerte die Lexington Avenue, wo eine Straßenlaterne flackerte, aber noch brannte. Meine Gedanken waren bei Elena, wie ich die Brühe erwärmen, ihre Kissen aufschütteln und vielleicht eine alte Komödie anmachen würde, um sie zum Lächeln zu bringen. Ich bog in die Grove Street ein, eine schmalere Straße, gesäumt von kleinen Ahornbäumen. Nur 2 Laternen funktionierten hier, sodass sich zwischen den gelben Lichtkreisen tiefe Dunkelheit ausbreitete. Auf halber Höhe der Grove Street fuhr ein Van aus einer unbeleuchteten Gasse. Er hielt mitten auf der Straße, Motor laufend, ohne Warnblinker. Ich verlangsamte, in der Erwartung, dass der Fahrer das Licht einschalten und weiterfahren würde. Stattdessen wurde der Motor abgestellt. Eine Seitentür quietschte leise auf. Ich sah 3 Silhouetten darin, dunkler als die sie umgebende Finsternis. Ich dachte ans Weglaufen, aber ich trug noch die beiden Papiertüten und der Raum hinter mir fühlte sich genauso eng an wie der vor mir. Eine Gestalt stieg aus, schlank, mit einer Kapuzenjacke, selbst im August. Ein zweiter folgte, bulliger, mit einem tief ins Gesicht gezogenen Hut. Der dritte blieb im Van, seine Umrisse kaum erkennbar. Der Schlanke sprach zuerst mit monotoner Stimme: »Du bist Officer Reyes.« Ich sagte nichts und versuchte ruhig zu atmen. In Zivil hätte ich es abstreiten können, aber etwas sagte mir, dass sie die Antwort schon kannten. »Hände hoch«, sagte er. Etwas Hartes, wahrscheinlich eine Pistole, drückte gegen meine Rippen von hinten. Ich hatte den dritten Mann nicht kommen sehen, doch plötzlich war er da. Meine Waffe lag zu Hause, 6 Blocks entfernt, auf der Kommode. Ich hob die Hände, die Tüten knisterten. Die Erkältungstabletten klirrten gegen das Glasfläschchen. Sie fesselten meine Handgelenke mit Kabelbindern, bevor ich mich wehren oder drehen konnte. Jemand stülpte mir einen groben Stoffbeutel über den Kopf. Die Welt schrumpfte auf den Geruch von Baumwolle und warmem Atem zusammen. Sie schubsten mich in den Van, schlossen die Tür und der Motor heulte auf. Die Fahrt fühlte sich lang an, vielleicht 20, vielleicht 30 Minuten. Der Boden vibrierte wie Metallregale unter meinen Füßen. Werkzeuge rollten und klirrten. Niemand sprach. Ich versuchte, meinen Körper locker zu halten, bereit für jede Gelegenheit, aber die Kabelbinder schnitten in mein Fleisch und ließen meine Finger taub werden. Schließlich knirschte Kies unter den Reifen. Eine Tür ging auf. Sie zerrten mich heraus und kalte, modrige Luft schlug mir ins Gesicht. 3 Betonstufen führten nach unten. Ich zählte sie anhand der Neigung meiner Füße. Sie schubsten mich hinein und setzten mich auf einen Holzstuhl. Als sie den Sack abnahmen, sah ich einen kahlen Betonraum, beleuchtet von einer einzigen Glühbirne an einem Kabel. Ein Holzbrett verdeckte ein kleines, hochgelegenes Fenster. Eine Werkbank hielt Zangen, Schraubendreher und eine Rolle Schnur bereit. Die 3 Männer standen zusammen. Kapuzenjacke, schlank, roter Hut, bullig und ein dritter, der Jüngste, vielleicht Anfang 20, der mich anstarrte, als würde er jedes Detail auswendig lernen. Kapuzenjacke verschränkte die Arme. 5. Juni 2017, Route 8, schwarzer Dodge ohne Licht. Das Datum ließ es Klick machen. Ich war auf Nachtschicht gewesen, als dieser Dodge an der Ausfahrt vorbeiraste. Ich schaltete die Blaulichter ein, verfolgte ihn und aktivierte die Sirene. Der Fahrer drosselte nie die Geschwindigkeit. Als er in den Gegenverkehr schwenkte, feuerte ich durch die Windschutzscheibe. Ein einziger Schuss. Der Wagen kam auf dem Mittelstreifen zum Stehen. Der Fahrer war tot, bevor der Notarzt eintraf. Sein Führerschein nannte ihn Jack Harrison, 42 Jahre alt. Roter Hut sprach mit angespannter Stimme: Er war unser Vater. Der Jüngste sagte nichts, aber Tränen glänzten in seinen Augen. Kapuzenjacke beugte sich vor, nah genug, dass ich seinen Pfefferminz-Kaugummi roch. Ich war 12 an dem Abend, sagte er, saß neben ihm, ohne Gurt. Du hast ihn getötet. Ich wollte ihnen sagen, dass ihr Vater 6 Tankstellen überfallen hatte, dass er den Wagen auf einen Minivan gelenkt hatte, dass die Überprüfungskommission den Schuss für gerechtfertigt hielt. Aber jeder Satz schmeckte nutzlos in meinem Mund. Sie ließen mich dort, die Knöchel gefesselt, die Handgelenke ohne Durchblutung. Die Stunden verschwammen zu einem grauen Fleck. Sie kamen 2-mal täglich mit Wasser und einem Müsli-Riegel zurück. Der Jüngste schob sie über den Boden, sein Blick nie von meinem Gesicht abweichend. Manchmal beschrieb Kapuzenjacke die Beerdigung ihres Vaters, die Kleidung, den Sarg, die Schulden für das Grab. Roter Hut fragte, ob ich davon träumte zu sterben. Ich antwortete nicht. 4 Nächte vergingen. In der 5. kamen sie mit Seil, Klebeband und einer Schaufel herein. Kapuzenjacke sagte: Wir bringen dich in den Pine Hollow Wald. Niemand findet dort Leichen. Sie klebten mir den Mund zu, fesselten meine Knöchel, zogen mir den Sack über den Kopf und schleppten mich die Treppe hoch. Der Van ruckelte los, was sich wie eine Stunde anfühlte. Der Geruch von Kiefern drang durch den Stoff. Sobald die Seitentür aufging, zirpten die Grillen. Die Luft hier war kühler, der Boden feucht unter meinen Füßen. Sie führten mich halb einen schmalen Pfad entlang, Kiefernadeln knisterten. Ich hörte Roter Hut murmeln: Lass ihn für die Tiere. Ein Pistolenklick ertönte hinter meinem Ohr. Ich wartete auf den Schuss und fragte mich, ob Elena die Brühe auf der Arbeitsplatte gefunden hatte. 2 laute Schüsse hallten durch die Bäume, aber sie kamen von hinter uns, nicht neben mir. Jemand brüllte: Polizei! Lass es jetzt fallen! Die Hand an meiner Schulter zuckte, ihr Griff lockerte sich. Die Männer zerstreuten sich. Ein Messer schnitt den Sack von meinem Kopf. Das blendende Licht einer Taschenlampe verwandelte sich in das Gesicht von Officer Hicks, meinem Kollegen von der Akademie. Längerer Bart, die gleichen scharfen, grauen Augen. Er drückte mich hinter einen Baum, durchtrennte die Kabelbinder und hielt seine Waffe auf den Pfad gerichtet. »Ich war campen«, flüsterte er. »Sah 3 Typen, die jemanden schleppten. Ich habe ein Risiko eingegangen, weil ich dachte, du wärst es.« Er forderte Verstärkung über Funk an. Sirenen heulten in der Ferne, kamen jede Sekunde näher. Hicks befahl den Entführern, sich hinzulegen. Kapuzenjacke erstarrte. Roter Hut versuchte zu fliehen, doch die Blaulichter der Streifenwagen brachen durch die Bäume und ein K9-Hund stürmte vor. Der Jüngste brach zusammen, die Hände auf dem Kopf, stille Tränen auf seinen Wangen. Die Beamten überfluteten die Lichtung, legten den Brüdern Handschellen an und rissen das Klebeband von meinem Mund. Meine Lippen bluteten, wo der Kleber die Haut mitgerissen hatte. Die Sanitäter behandelten die Schnittwunden von den Fesseln und gaben mir Wasser. Hicks blieb in der Nähe und wiederholte: Du bist jetzt sicher. Unter den blinkenden Lichtern fühlte sich seine ruhige Stimme an wie ein warmes Tuch gegen Erfrierungen. Im Krankenhaus rekonstruierten die Detectives den Ablauf. Eine Streife hatte den Keller 2 Meilen von der Route 25 entfernt gefunden, in einem verlassenen Haus. Die Beweise passten: Stuhl, Seile, leere Wasserflaschen. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen Entführung, Körperverletzung und versuchten Mordes. Da ich außer Dienst und unbewaffnet gewesen war, hatte der Fall zusätzliches Gewicht nach Landesrecht. Elena besuchte mich am nächsten Nachmittag, noch schwach, aber fieberfrei. Sie nahm meine Hand und flüsterte: Du bist wegen Tee gegangen und kommst mit dem Krankenwagen zurück. Ich sagte, ich hätte fahren, die Waffe mitnehmen, den Van früher bemerken sollen. Sie drückte einen Finger auf meine Lippen. Kein Schuldgefühl mehr. Hicks erklärte später, warum er im Wald gewesen war. Er hatte 2 freie Tage zum Fliegenfischen genommen. In dieser Nacht wanderte er den Ridge Trail entlang und erinnerte sich daran, wie wir dort als Rookies gecampt hatten. Seine Taschenlampe erfasste 3 Gestalten im Tal unten, eine mit verhülltem Kopf, gebeugt zwischen ihnen. »Deine Art zu gehen«, sagte er, »die Art, wie du dich vorbeugst, wenn deine Handgelenke gefesselt sind. Ich wusste es. Die Leute fragen, ob ich die Brüder hasse. Die Wahrheit ist komplizierter. Ich hasse, was sie fast getan haben. Ich verstehe, warum sich der Schmerz in Wut verwandelte. Aber Verständnis entschuldigt nicht das Seil, die Waffe, den Plan, mich den Kojoten zu überlassen. Sie werden Jahrzehnte im Gefängnis verbringen. Ich werde den Rest meines Lebens mit dünnen Narben an den Handgelenken und einem wachsamen Auer für unbeleuchtete Vans leben.« Die Dienststelle setzte mich nach 2 Wochen Zwangsurlaub wieder ein. Jetzt trage ich meine Waffe sogar bei kurzen Besorgungen. Wenn ich am Regal mit Hühnerbrühe und Ingwertee vorbeigehe, erinnere ich mich an die Papiertüten, die mir in der Grove Street aus den Händen fielen. Ich kaufe zusätzliche Flaschen Erkältungsmedizin für Eleanor, obwohl ihr Husten längst weg ist. Manchmal, kurz vor Sonnenuntergang, fahre ich nach Pine Hollow. Ich parke in der Nähe des Pfades und höre den Grillen zu, die mit der Dunkelheit erwachen. Ich denke an die Stelle, wo Hricks erster Schuss durch die Bäume drang und die Angst in 2 Teile spaltete, damit die Hoffnung eindringen konnte. Atemzug für Atemzug wird der Wald wieder nur Wald. Jetzt gehe ich langsamer nach Hause. Nicht aus Angst, sondern weil jede Ecke, jede Laterne sich anfühlt wie geliehen von einer Nacht, die in Stille hätte enden können.